Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich mal nach langer Zeit wieder hier sein darf. Und mit besonderer Freude und großer Dankbarkeit hat mich die herzliche Begrüßung durch Stefan erfreut. Ja, das war richtig ermutigend. Heute haben wir Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Ich lese nach Schlachter 2000. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. Was war das zentrale Anliegen des Johannes, als er sein Evangelium schrieb? Warum und zu welchem Zweck schrieb er es nieder? Seine Begründung lautete in Johannes 20, 31, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist. Also Johannes möchte, dass wir genau wissen, wer Jesus Christus ist. Schon von seiner Zeit bis heute erfinden ja die Menschen die tollsten Geschichten über Jesus. Aber mit der Erkenntnis, wer Christus wirklich ist, steht und fällt unser Glaube. Ob du ewiges Leben hast oder nicht, hängt davon ab, wer Jesus Christus für dich ist. Wenn du eine falsche Vorstellung von ihm hast, dann gehst du verloren. Die Bibel sagt in Johannes 17, 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen. Worin besteht das ewige Leben? Ja, Gott erkennen und Christus erkennen. Ohne klare Erkenntnis Christi ist Feierabend. Und genau deswegen schreibt Johannes sein Evangelium und kommt gleich im ersten Vers zur Sache. Wie die Geburt Christi historisch abgelaufen ist, davon haben Matthäus und Lukas berichtet. Das muss eigentlich auch noch tun. Er kommt gleich zum Thema und beginnt sein Evangelium mit den einfachen Worten. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das göttliche Wort. Der erste Gedanke, im Anfang war das Wort. Johannes beginnt sein Evangelium mit denselben Worten, wie die ganze Bibel anfängt, nämlich mit im Anfang. 1. Mose 1, 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hier müsste eigentlich original stehen, die Himmel und die Erde. Also im Himmel immer im Mehrzahl. Und bei Johannes lesen wir, im Anfang war das Wort. Der erste, der jemals sprach, war Gott. Und so wie er keinen Anfang hat, hat auch sein Wort keinen Anfang. Wenn Johannes sagt, im Anfang war das Wort, dann meint er den Anfang aller Anfänge, nämlich von Ewigkeit her. Sein Wort war schon immer da, wie auch Gott selbst immer da war. Und worauf bezieht sich dieses sein ewiges Wort? Ja, auf niemand als auf Jesus Christus allein. Und das macht Johannes spätestens im Vers 14 Missverständnis klar, indem er sagt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Jesus Christus, der eingeborene Sohn vom Vater, ist das Wort, das im Anfang aller Anfänge war. Und darum heißt es in der Offenbarung 19, 13 ausdrücklich und deutlich, und sein Name heißt, das Wort Gottes. Also können wir sagen, im Anfang war das Wort, heißt im Anfang war Christus. Und Johannes benutzt dennoch das Wort, den Ausdruck Wort, weil er seinen Lesern, also besonders den Jüdischen, etwas Großartiges und Wunderbares zeigen wollte. Im Alten Testament war es das Wort Gottes, durch das die Welt geschaffen wurde. Es war das Wort, durch das sie gemacht wurde. Alles, was Gott gewirkt hatte, wirkte er durch sein Wort. Seine Kraft, sein Wille, seine Gedanken leitete Gott immer durch sein Wort zu den Menschen. Und dabei begegnen wir sehr oft einer interessanten biblischen Redewendung. Zum Beispiel so: Da geschah das Wort des Herrn zu Abraham. Oder wir können auch sagen, zu Samuel, zu Jesaja, zu Jona. Ja, oder es heißt auch, da erging das Wort des Herrn. Zum Beispiel an Elia. Ja, das ist da spricht nicht nur einer, sondern da ist ein Geschehen mit einbegriffen, das den ganzen Menschen in Anspruch nahm. Oder auch, da kam das Wort des Herrn zu mir, also direkt auf mich zu, auf mich maßgeschneidert. Das Wort des Herrn. Ja, bei Jona, der haute dann ja ab, ne? So maßgeschneidert war das Wort, dass der gute Mann die Flucht ergriff. Der konnte das nicht aushalten. Ich soll da hingehen, auweia. Ne, dann lieber im Walfisch, als wie nach Ninive. Alles, was Gott dem Volk Israel an Kraft und Herrlichkeit je übermittelte, kam durch das, was die Bibel das Wort nennt. Und wenn Johannes nun sagt, im Anfang war das Wort, dann wussten die Juden sehr gut, wovon der Evangelist sprach. Sie waren mit diesem klar umrissenen Plan bestens vertraut. Und genau da hinein sagt Johannes seinen jüdischen Volksgenossen: Ey Leute, gebt Acht, wenn ihr wissen wollt, wer dieses euch so vertraute Wort ist, dann seht euch Christus an. Wenn ihr das Wort, das schöpferische, göttliche, wunderwirkende Wort, das euch durch das ganze Alte Testament begleitet hat, erkennen wollt, dann schaut auf Christus. Er war bei euch als Fels in der Wüste, als der Engel des Herrn. Ja, dieser Jesus ist die Verkörperung des göttlichen Wortes. In ihm ist alles Wort zusammengefasst, das jemals von Gott ausging. Gott hat sein Wort buchstäblich einen Leib aus Fleisch und Blut gegeben. Sein Wort ist Mensch geworden. Ja, wenn du möchtest, dass Gott zu dir redet, dann tut er das nicht durch spirituelle, geistige Erfahrung, durch mystische, geheimnisvolle Erscheinungen oder sonstige übernehmliche Dinge, sondern er tut es durch eine Person, durch Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Und wenn du Gott hören willst, dann musst du Jesus hören. Darum sagt Gott über Christus, Lukas 9, 35, dieser ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und Maria sagt in Johannes 2, Vers 5, was er euch sagt, das tut. Und wo sagt er uns, was wir tun sollen? Wo können wir ihn hören? Na klar, durch sein Wort, die Bibel. Ja, manchmal sagen ja die Leute, ach, das Alte Testament oder die Briefe der Apostel, da wären ja nicht die Worte Jesu und hätten deshalb eine geringere Bedeutung. Wer das sagt, hat Johannes nicht verstanden. Seine Botschaft lautet, alles Wort, das von Gott ausging, ist Christi Wort. Darum ist die ganze Bibel Gottes Wort und auch Jesu Wort. Ja, Römer 10, 17. Also kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi. Für Predigt könnte man auch Herolden übersetzen. Also Predigt, nee, das hört sich so lang an, so langweilig. Ja, zum Beispiel jetzt, ne? Herolden ist ja ein bisschen kürzer. Ne? Da sagt einer ein paar markige Sätze und dann hat sie's. Ja, also so kommt der Glaube aus dem Herolden, das Herolden aber durch das Wort Christi. Meint Paulus hier nur die Worte, die in der Bibel Jesus zugeschrieben werden? Nein, unter Wort Christi versteht Paulus die ganze Bibel. Die ganze Schrift ist das Wort des Christus, von 5. Mose angefangen bis zur Offenbarung. Im Anfang war das Wort, bezeichnet Jesus Christus, Gottes Sohn, der zugleich mit dem Vater von den ewigen Anfängen her da war und in dem Gott sein ewiges Wort zusammengefasst und personifiziert vermenschlicht hat. Der zweite, das Wort war bei Gott. Das meint, Christus, der das Wort ist, war bei Gott. In Johannes 1,18 lesen wir, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt. Also Gott, der Vater, war von Ewigkeit her mit Jesus in einer wunderbaren Gemeinschaft, von Angesicht zu Angesicht. Und Johannes gibt uns also gleich zu Beginn seines Evangeliums einen konkreten Hinweis auf die beiden ersten Personen der Trinität Gottes. Sie lebten in ewiger Harmonie und Liebe miteinander. Und diese, ihre gemeinsame Herrlichkeit nennt Johannes und das Wort war bei Gott. Aber Jesus gab diese Herrlichkeit auf. Er wurde Fleisch, er nahm Leiblichkeit an. Er ließ sich anspucken, er ließ sich schlagen, er ließ sich verlästern und er ließ sich kreuzigen. Und was rief Jesus aus in Matthäus 27, 46? Eli, Eli, lama absabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das war die schrecklichste Grausamkeit für Jesus, nicht mehr in Gemeinschaft mit seinem geliebten Vater zu sein. Jesus, das Wort, war doch immer bei Gott. Und jetzt heißt es, verlassen zu sein. Und im Bewusstsein dieser Verlassenheit betete Jesus in Gethsemane in Johannes 17, 5, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus sehnte sich nach der Herrlichkeit zurück, die er in der himmlischen Gemeinschaft bei Gott hatte. Ihn verlangte, wieder so bei Gott zu sein, wie es war, ehe die Welt war. Und diese Sehnsucht bewegte ihn so sehr, dass er beim Beten große Tropfen wie Blut schwitzte. Ein Getrenntsein vom Vater war die größte Qual für Jesus. Ist das auch für uns eine Qual in unserem Leben, wenn der Himmel verschlossen scheint und du dich sogar von Gott verlassen fühlst? Kennst du solche Zustände? Ja, wie schmerzt es dir? Wir lesen Psalm 42, 1 und 2. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Ne? Und dann darf ich mit der Liederdichterin singen, wenn ich auch gleich nichts fühle, von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Und deshalb seufzt auch der Herr Jesus, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Das Wort war bei Gott. Und Jesus wünschte es so sehr, beim Vater zu sein. Aber damit auch wir dort sein können, betete er weiter, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja, er will nicht ohne uns zurück in die Herrlichkeit, sondern er betet, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe denn die Welt gegründet war. Ja, dann wird es nicht mehr nur heißen, das Wort war bei Gott, sondern das Wort ist wieder zurück bei Gott und mit ihm alle seine Erlösten. Der dritte, das Wort war Gott. Und jetzt heißt es noch, das Wort war Gott. Welch eine Steigerung. Christus ist für Johannes nicht nur der, der im Anfang war, nicht nur der, der bei Gott war, sondern schließlich auch der, der Gott ist. Daran lässt Johannes keinen Zweifel. Nochmal, Johannes 1,18. Niemand hat Gott je gesehen als der Eingeborene, der Gott ist, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt, als der eingeborene Sohn, Entschuldigung. Der Eingeborene, der in des Vaters Schoß ist, ist Gott. Das ist die eindeutige Botschaft des Johannes. Und wer denn, wenn der ins Fleisch gekommene Christus Gott ist, dann sollten wir uns sehr gut überlegen, wie wir mit ihm umgehen. Ja, dann kann er eben nicht nur ein guter Mensch sein, der gegen Kapitalisten, Klimakrise und gegen Krieg ist, der mit den Armen mitfühlt und sich mit den Leiden identifiziert. Das mag auf Mutter Teresa zutreffen, aber, oder auf Mahatma Gandhi, aber nicht auf Christus. Wer ihn einfach nur in eine Reihe mit edlen Gutmenschen stellt, verweigert ihm die Anbetung als Gott. Und das bezeichnet Johannes als Gotteslästerung. Er schreibt zum Beispiel in seinen Briefen, 2. Johannes, Vers 7, denn viele Verführer sind in die Welt gekommen, die nicht bekennen Jesum Christum, dass er in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Die biblische Lehre von der Gottheit Christi ist die Wasserscheide. Die Trennungslinie zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Christus und dem Antichristus. Und darum bleiben wir bei dem alten Bekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und am dritten Tag auferstanden von den Toten. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Ich bete, ihr dürft sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, um uns herauszuholen aus unserer Schuldverstrickung, aus der Grube des Todes, aus der Macht des Teufels. Danke, Herr, dass du diesen Weg bis zum Ende gegangen bist, trotz aller Lästerung, trotz allem Spott, allem Hohn, aller Schläge, allen Schmerzen. Danke, Herr, dass dein Blut geflossen ist, dass wir gerettet werden. Danke, dass bei dir viel Vergebung ist und dass wir leben dürfen, weil du lebst. Danke, dass du uns Mut machst, dass du uns ermutigst, dass wir feststehen sollen, dass wir in deiner Hand sind. Danke dafür. In den Krisen dieser Zeit bist du da, bist du bei uns und hilfst uns hindurch. Ja, ich danke dir, Herr, dass du uns den Blick ganz auf dich richtest und nicht auf den Geschehnissen dieser Welt, auf den Kriegen, den Finanzkrisen, den Wirtschaftskrisen, denen wir entgegengehen. Herr, du hast uns befreit und erlöst und du hast gesagt, du kommst wieder. Danke, dass wir dich sehen werden, wie du bist und bei dir sein dürfen alle Zeit. Amen.